Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Massenproteste gegen Putin. Kommt nach dem arabischen nun ein russischer Frühling?
Die Geschwindigkeit, mit der alles sich entwickelt, überrascht mich. Sowas habe ich nicht erwartet.
Sagt uns der renommierte Publizist Michael Riklin. Außerdem, was Christoph Blocher meint zu den Berichten, er kontrolliere eben doch die Basler Zeitung.
No comment.
Und schließlich Klimagipfel ohne Ende. Was ist los in Durban? Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Philipp Scholkmann und Georg Aufdermauer mit den Nachrichten.
In der russischen Hauptstadt Moskau haben mehrere 10.000 Menschen gegen die Regierung demonstriert. Die Opposition wirft ihr vor, die Parlamentswahlen vor einer Woche manipuliert zu haben. Auch in rund 90 weiteren russischen Städten fanden Demonstrationen statt. Die Polizei reagierte mit Großaufgeboten auf die Kundgebungen. Sie nahm zahlreiche Personen fest. Am UNO-Klimagipfel in der südafrikanischen Stadt Durban dauern die Verhandlungen an. Hinter verschlossenen Türen beraten die Delegationen erneut seit Stunden über ein rechtlich verbindliches Klimaabkommen bis 2015. Aus Delegationskreisen heißt es, eine Lösung sei zwar noch immer möglich, die Bedingungen würden aber immer schwieriger. Vor allem die USA, China und Indien wollen das zur Diskussion stehende Abkommen nicht mittragen. Der Klimagipfel in Durban hätte eigentlich schon gestern zu Ende gehen sollen. Die Delegierten der SVP Schweiz haben im waadtländischen Champlon ein Manifest verabschiedet zur, Zitat, Wiederherstellung der bewährten Konkordanz. Darin heißt es, Konkordanz bedeute Stabilität und es sei im Interesse des Landes, dass die vier größten Parteien entsprechend ihrer Stärke im Bundesrat vertreten seien. Die SVP ziehe eine Regierungsbeteiligung der Opposition vor. Wenn sie aber nicht mit zwei Mitgliedern im Bundesrat vertreten sei, könne sie die volle Regierungsverantwortung nicht tragen. Vor der Verabschiedung des Manifestes hatten sowohl SVP-Chef Toni Brunner als auch Chefstratege Christoph Blocher erklärt, dass man über den Gang in die Opposition werde sprechen müssen, falls die Partei am Mittwoch keinen zweiten Bundesratssitz erhalte. Aus Anlass des heutigen Internationalen Tags der Menschenrechte sind auch in der Schweiz Menschen auf die Straße gegangen. Vor dem UNO-Hauptsitz in Genf forderten rund 1.000 Personen eine unabhängige Untersuchung der Menschenrechtsverletzungen in Tibet. Und in Zürich demonstrierte das Kinderhilfswerk UNICEF mit einer Menschenkette gegen Gewalt an Mädchen. An der Aktion nahmen rund 300 Personen teil. Nach der Wiederwahl von Präsident Joseph Kabila in Kongo-Kinshasa werden aus verschiedenen Städten gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen Oppositionellen und Sicherheitskräften gemeldet. Dabei seien auch Schüsse gefallen. Nach Angaben der UNO wurde mindestens eine Person getötet. Kabila war gestern zum Sieger der Wahl ausgerufen worden. Sein Herausforderer Etienne Tshisekedi akzeptiert das Resultat aber nicht. Die Opposition wirft der Regierung Wahlfälschung vor. Auch internationale Wahlbeobachter sagten aus, es sei zu Unregelmäßigkeiten gekommen. In Jemen sind die von Mohammed Salim Basindwa geführte Übergangsregierung vereinigt worden. Das berichtet die staatliche Nachrichtenagentur. Die Regierung der nationalen Einheit besteht zur Hälfte aus Vertretern der Partei des scheidenden Präsidenten Ali Abdullah Saleh. Die andere Hälfte stellt die Opposition. Die Bildung einer Übergangsregierung ist Teil der Vereinbarung, die Saleh letzten Monat unterzeichnet hatte. Er erklärte darin seinen Rückzug. Im Gegenzug werden ihm und seiner Familie Straffreiheit gewährt. Im Februar soll in Jemen ein neuer Präsident gewählt werden. Das belgische Parlament hat der neuen Regierung von Premierminister Elio Di Rupo das Vertrauen ausgesprochen. Damit verfügt Belgien nach einer Übergangszeit von 1,5 Jahren wieder über eine voll handlungsfähige Regierung. Nicht unterstützt wird der aus dem französischsprachigen Gebiet stammende Sozialist Di Rupo von den flämischen Nationalisten. Die flämischen Nationalisten verfügen im nationalen Parlament über die meisten Sitze. In Großbritannien hat die Polizei bisher rund 800 Personen identifiziert, deren Mobiltelefone von der Boulevardzeitung News of the World illegal abgehört wurden. Das teilte Scotland Yard in London mit. Die Ermittlungen gehen aber weiter. Die Polizei nahm bisher über ein Dutzend Journalisten und Ermittler der Sonntagszeitung vorübergehend in Haft. Mehrere Verantwortliche des Verlags traten von ihren Ämtern zurück. News of the World wurde im Zusammenhang mit dem Abhörskandal Anfang Juli eingestellt. In Oslo ist der bisherige Friedensnobelpreis erstmals an drei Frauen übergeben worden. Preisträgerinnen sind die liberianische Präsidentin Ellen Johnson Sirleaf, die Liberianerin Leima Bowie und die jemenitische Journalistin Takbul Karman. Das norwegische Friedensnobelkomitee begründet die Vergabe mit dem Einsatz der drei Preisträgerinnen für die Sicherheit von Frauen in Kriegen. In Stockholm wurden die übrigen Nobelpreise übergeben. Zum Sport. Im Biathlon schaffte ein junger Schweizer heute seinen zweiten Podestplatz im Weltcup hintereinander. Reto Held.
Benjamin Weger wurde in Hochfilzen heute erneut Dritter, geschlagen nur von den Topstars im Biathlon. Emil Hegel-Svensson und Tarjei Bø sind beide Weltmeister, Olympiasieger und Gesamtweltcup-Sieger und distanzierten den 22-jährigen Schweizer heute erst ganz zum Schluss. Benjamin Weger schaffte mit dem dritten Platz heute die Bestätigung für seinen dritten Platz gestern und damit etwas vom Schwierigsten im Sport überhaupt. Im Langlauf taten sich die Schweizer hingegen schwer. Ausgerechnet beim Heimrennen in Davos verwachsten sich die Schweizer. Dario Colonia wurde als Bester lediglich 23. Es gewann Colonias großer Gegenspieler Peter Northug. Bei den Frauen gab es gar einen vierfachen norwegischen Triumph. Marit Bjørgen war dabei die schnellste. Schweizerinnen schafften es nicht unter die besten 30. An der Unihockey-WM der Frauen in St. Gallen hatten die Schweizerinnen im Halbfinal keine Chance. Die Schweizerinnen verloren gegen Schweden deutlich 2-11. Noch nie konnte ein Schweizer Frauenteam an einer WM ein Team aus Schweden schlagen, so auch heute also nicht. Und im Fußball versuchen gleich zwei ehemalige Favoriten auf die Meisterschaft ihre Vorrunde noch etwas zu retten. IBE spielt auswärts gegen Thun und ist bereits wieder 0-1 im Rückstand. Zürich spielt zu Hause gegen Sitten. Diese Partie steht noch 0-0 unentschieden. Beide Partien sind rund 20 Minuten alt.
Zum Wetter. Morgen scheint in den Alpen den ganzen Tag die Sonne. Im Norden ziehen am Morgen noch einige Wolken vorüber. Dann ist es meist sonnig. Im Süden scheint zuerst noch die Sonne, später gibt es immer mehr Wolken. Die Temperatur steigt auf 5 bis 9 Grad.
Sie hören Echo der Zeit mit diesen Themen. Besiegelt Putin mit einem Wahlsieg seinen Niedergang? Gespräch zum Massenprotest in Russland. Dann skeptische Delegierte bei der SVP eine halbe Woche vor den Bundesratswahlen.
Selbst wenn der Freisinn und die SVP zusammenhält, es wird uns nicht lange.
Und Christoph Blocher, kontrolliert er tatsächlich die Basler Zeitung? Und falls ja, wie lange noch? Schließlich Postkarten, Musikdosen und auch mal einen Rolls-Royce, was an der größten Sammlerbörse der Schweiz feilgeboten wird. Zunächst aber nach Südafrika. Dort, in Durban genauer, tagen die Umweltminister und Delegierten aus aller Welt mit dem Ziel, einen verbindlichen Fahrplan für einen neuen Weltklimavertrag zu erreichen. Und noch immer läuft die große Klimakonferenz, die eigentlich schon gestern hätte zu Ende gehen sollen. Was ist los? Ich fragte unseren Sonderkorrespondenten in Durban, Martin Durr.
Es wird immer noch verhandelt. Das ist eigentlich das Einzige, was man mit Sicherheit sagen kann. Seit Anfang Nachmittag ist die Ministerrunde wieder zusammengetreten, ist seit Stunden hinter verschlossenen Türen. Es gibt keine Informationen. Ab und zu kommt einer oder eine raus, wirft den Journalisten einen kleinen Brocken hin und die versuchen sich dann daraus ein Bild zu machen. Es entsteht dann kein Bild, sondern meistens Gerüchte. Der deutsche Umweltminister Norbert Röttgen zum Beispiel hat gesagt, wir haben wichtige technische Probleme gelöst, aber es bleiben viele noch weiterhin zu diskutieren. Ich bin nicht sicher, ob wir zu einem Abschluss kommen. Das gibt einen gewissen Eindruck, aber eben kein Bild, weil er nicht konkret wird. Oder Conny Hedegaard, die Klimakommissarin der EU, hat über Twitter sich gemeldet und gesagt, der Zeitdruck sei nervaufreibend, sei physisch spürbar, man sei endlich jetzt, vor anderthalb Stunden war das, endlich jetzt zu den Knackpunkten der Verhandlung gekommen, aber man mache Fortschritte. Auch hier nichts Konkretes. Also die Informationen sind sehr, sehr lückenhaft, eigentlich nicht existent.
Was sind denn diese Knackpunkte im Kern? Worum wird gestritten?
Im Wesentlichen, wenn man das große Verhandlungsfeld reduzieren will, geht es um zwei große Fragen. Erstens, es gibt das Kyoto-Protokoll. das einzige gültige internationale Klimaabkommen, das es bisher gibt, das Ende 2012 ausläuft und verlängert werden muss. Da geht es um die Frage, wie lang soll es verlängert werden, wie verbindlich soll das Protokoll in Zukunft sein. Geknüpft an die Verlängerung ist die Bedingung, dass man sofort über ein neues Abkommen verhandelt. Und auch hier wieder die Frage, wie schnell soll das kommen? Das Jahr 2015 zum Beispiel steht im Raum. Welche Reduktionsziele soll man sich vornehmen? Und einmal mehr, wie verbindlich soll es sein? Ich glaube aber, dass es bei diesen Verhandlungen und bei den Schwierigkeiten dieser Verhandlungen auch darum geht, dass man es sich vor einem Jahr in Cancun zu leicht gemacht hat, dass man viel zu viele große, schwierige Probleme nach Durban ausgelagert hat. Und jetzt stehen die Delegierten eigentlich vor dem Riesenhaufen von Problemen, dem sie vor einem Jahr in Cancun ausgewichen sind.
Und nun sind diese Delegierten und Minister am Nachsitzen. Kann die Konferenz denn einfach beliebig verlängert werden?
Beliebig wohl nicht, aber um einen weiteren Tag, das wäre grundsätzlich denkbar. Ich glaube aber, dass die Konferenz vorher an andere Grenzen stößt, nämlich an physische und wenn man will, logistische Grenzen. Physisch heißt Müdigkeit, Erschöpfung, man mag ganz einfach nicht mehr verhandeln. Logistisch heißt, die Flüge sind gebucht, die Delegationen wollen nach Hause reisen. Es heißt, Hotelzimmer werden wieder gebraucht, das Konferenzzentrum wird wieder gebraucht. Ich glaube darum, dass irgendwann im Verlauf der Nacht bekannt gegeben wird, wir haben ein Resultat oder wir haben keins, wir müssen abbrechen und die Konferenz vertagen.
Martin Dora berichtet für uns aus Durban. Es waren die größten Proteste seit über einem Jahrzehnt in Russland, die größten, die Putin je erlebt hat. So viel lässt sich schon sagen. Eine knappe Woche nach den umstrittenen Parlamentswahlen, deren Sieg Putins Partei für sich reklamierte. Zehntausende gingen auf die Straßen in verschiedenen Städten, namentlich aber in der Hauptstadt Moskau. Was waren das für Leute, die da so zahlreich demonstrierten? Ich fragte den Philosophen und politischen Publizisten Professor Michael Ricklin in Moskau.
Ja, ganz bunte Mischung. Also es handelt meistens um die Leute, die früher keine aktive Widerstand gegen der Macht geleistet haben, die von der Wahlmanipulationen empört sind und aus diesem Anlass protestieren und wollen die Wiederholung der Wahlen. Also es ist ein bisschen ähnlich wie in Ukraine von 2004. Also da waren Präsidentschaftswahlen gefälscht. Und das hat zur sogenannten Orangenrevolution geführt damals. Und heutzutage in Russland entwickelt es ein bisschen nach dem Muster.
In der Vergangenheit wurden Demonstrationen häufig verboten. Diese hier aber wurde bewilligt. Wie erklären Sie sich das?
Ja, ich erkläre das, weil dieser Volkszorn ist so stark. Und zum Beispiel Michail Gorbatschow hat verlangt, die Wahlresultate zu annullieren und Neuwahlen auszurufen. Und es handelt um verschiedene bekannte Persönlichkeiten und auch die Leute, die ganz empört sind. Und deswegen glaube ich, dass es ist viel schwieriger, sowas zu verhindern einfach. Also es ist eine ganz neue Situation.
Die Behörden haben es versucht in den letzten Tagen. Es gab ja seit den Wahlen eine Reihe von Protesten, die wurden mit Repression beantwortet und mit willkürlichen Festnahmen. Glauben Sie, sowas passiert heute auch noch?
Ja, man versuchte vielleicht, die Leute einzuschüchtern. Aber jetzt sehen Sie, dass es ist bei dem Ausmaß der Proteste heute sowas ganz und gar nicht möglich wäre, die Leute so einfach einzuschüchtern. Weil diese empörte Bürger, sie sind zu zahlreich geworden.
Sind Sie persönlich überrascht, welche Dimension dieser Protest angenommen hat?
Ja, ich habe etwas Ähnliches erwartet, aber die Geschwindigkeit, mit der alles sich entwickelt, überrascht mich. Sowas habe ich nicht erwartet. Ja, also und so rasch.
Manche, auch in Russland offenbar, ziehen schon den Vergleich zum arabischen Frühling. Ist sowas statthaft?
Ja gut, es gibt Unterschiede. Die arabischen Länder wie Tunesien, Ägypten, die haben viel jüngere Bevölkerung als in Russland und auch Auswanderungsrate sind ziemlich groß in Russland. Also ich glaube, dieser sozusagen buchstäbliche Vergleich scheint mir übertrieben, aber es gibt auch die Züge, die beide Entwicklungen annähern.
Nämlich zum Beispiel, dass es auch um einen sozialen Protest geht?
Die Geschwindigkeit, mit der das Ganze sich entwickelt und die Tatsache, dass die Teilnehmer ganz unterschiedliche politische Meinungen haben. Also eine Menge russischer Nationalisten sind empört, Auch die Leute, die demokratische Überzeugungen pflegen, sind empört. Also es ist eine ganz und gar breite Palette der Unzufriedenen.
Problem der Opposition in Russland war bis jetzt ja, dass sie sehr zersplittert und auch unterdrückt wurde. Ja. Denken Sie, aus dieser Protestbewegung kann eine ernstzunehmende Kraft und Herausforderung für Putin werden?
Ja, es ist nicht ausgeschlossen. Ja, das ist vielleicht die neue Führungspersönlichkeit kann daraus entstehen. Das ist auch nicht auszuschließen, weil unter heutiger Macht die Möglichkeiten für Politiker, sich einfach bekannt zu machen, waren so eingeengt, dass es war praktisch unmöglich, so eine Gegenkandidatur in der Öffentlichkeit zu bringen. Aber heutzutage ist es nicht ausgeschlossen. Mit Internet, mit einigen anderen Möglichkeiten. Man kann erwarten, dass die Präsidentschaftswahlen in Russland nächstes Jahr, am 4. März, werden viel schwieriger verlaufen, als man dachte. Das ist meine Überzeugung.
Und glauben Sie, Putin würde sowas zulassen, eine echte Herausforderung?
Er bleibt ihm nichts übrig. Er hat keine Wahl jetzt. Sogar die offiziellen Ergebnisse, diese ein bisschen weniger als 50%, ist schon eine riesige Niederlage für einiges Russland. Aber wenn man in Betracht zieht, dass eine Hälfte vielleicht dieser Stimme irgendwie manipuliert oder gefälscht wurden, das ist eine riesige Niederlage. Ja. Also Putins Möglichkeiten, die Situation hierzulande zu kontrollieren, sind viel begrenzter geworden als vor einer Woche.
Sagt der Philosoph und Publizist Michail Riklin, er ist Professor an der Moskauer Akademie der Wissenschaften. Hier noch ein Hinweis. Vor 20 Jahren verkündete Michail Gorbatschow das Ende der Sowjetunion. Das Riesenreich zerfiel, die 15 ehemaligen Sowjetrepubliken wurden unabhängig, auch die Ukraine. Für die Bevölkerung ist dieser Wandel zwar erfreulich, und doch leiden die Menschen in der ostukrainischen Stadt Charkiw und in der Hauptstadt Kiew noch heute unter den wirtschaftlichen Folgen. Hören Sie dazu unsere Wochensendung International morgen Sonntag gleich nach dem Echo der Zeit hier auf DRS1. Zuerst misslang ihr der Sturm aufs Stöckli und jetzt musste die Partei sogar kurzfristig einen Bundesratskandidaten auswechseln. Heute haben sich die Delegierten der SVP Schweiz im waadtländischen Champlain getroffen. Kritik an der Parteiführung war kaum zu hören, doch es gab Zweifel am Erfolg der Parteistrategie für die Bundesratswahlen vom nächsten Mittwoch. Elmar Plotzer.
Es war eine turbulente Woche für die SVP mit der zurückgezogenen Bundesratskandidatur von Bruno Zuppiger, dessen Unternehmen eine Erbschaft zugunsten wohltätiger Organisationen jahrelang zurückgehalten hatte. SVP-Vizepräsident Christoph Blocher fand harsche Worte für seinen Parteikollegen.
So etwas macht man nicht. Da muss ich Ihnen auch sagen, wenn wir gewusst hätten vor der Nominierung, dass das passiert ist, hätten wir natürlich ihn vorher zurückgezogen.
Im Zusammenhang mit der Affäre Zuppiger gab es in den Medien auch Kritik an der Führung der SVP. Die Partei habe den Bundesratskandidaten zu wenig genau unter die Lupe genommen, hieß es etwa. Oder sie habe mit Hans-Jörg Walter einfach schnell eine Notlösung aus dem Hut gezaubert. Doch bei den SVP-Delegierten war heute kaum Kritik an den Parteioberen zu hören. Im Gegenteil.
Also da bin ich ganz klar der Meinung, dass sie es sehr gut gehandelt haben, dass sie sehr schnell reagiert haben auf Sachen, die man vorgängig nicht weiss, kann man auf eine vorgängig reagieren.
Sie haben richtig gehandelt, sie haben sofort gehandelt und haben eine gute Wahl getroffen. Ich glaube, in der Situation, wo sie eintreten, haben sie absolut richtig gehandelt.
Auch Christoph Blocher, der Chefstratege und Übervater der Partei, wird von den meisten Delegierten nicht in Frage gestellt.
Der Herr Blocher hat heute auch bewiesen, dass er ein super Politiker ist und er tut also noch die Leute überzeugen.
Doch hinter all dem Selbstbewusstsein machten sich heute in den Reihen der Delegierten auch Zweifel breit. Zweifel, ob es der SVP nächsten Mittwoch wirklich gelingen wird, mit Jean-François Rihm oder Hans-Jörg Walter einen zweiten Bundesratssitz zu erobern.
In Anbetracht vom Verhalten der anderen Parteien kann man überhaupt keine Zuversicht haben.
Ich würde mir natürlich wünschen, dass es klappt, dass wir den zweiten Sitz machen. Ich bin nicht sehr optimistisch, wenn wir das Wahlgremium, die Vereinigte Bundesversammlung, relativ gut einschätzen können.
Selbst wenn der Freisinn und die SVP zusammenhält, es wird uns nicht langen.
Selbst Parteichef Toni Brunner strahlt wenig Optimismus aus.
Es zeichnet sich ab, dass die anderen Parteien es darauf ankommen lassen, dass der Status quo auch weiterhin die Zusammensetzung der Regierung sein soll und damit die SVP und ihre Untervertretung weiterhin hingenommen werden müsste.
Ob die SVP in einem solchen Fall in die Opposition gehen würde, das ließ Toni Brunner heute aber offen. So etwas müsse man in Ruhe entscheiden. In der Tat hat die SVP schon nach der Blocher-Abwahl vor 4 Jahren erfahren, dass Oppositionspolitik ein hartes Brot ist. Jetzt aber hat die SVP noch 3 Tage Zeit, um für ihre Bundesratskandidaten zu weibeln.
Elmar Plotzer. Noch mehr Aufsehen als bei den Delegierten in der Warte erregte der Chefstratege der SVP in Basel. Seit Monaten wird gerätselt, wie groß der Einfluss von Christoph Blocher auf die Basler Zeitung ist. Heute berichten der Tagesanzeiger und der Bund, dass Blochers Tochter Rahel Blocher die Basler Zeitung über ein kompliziertes Finanzierungskonstrukt kontrolliere. Damit verdichten sich die Anzeichen, dass der schwerreiche SVP-Politiker bei der Basler Zeitung eben doch das Sagen hat, zumindest indirekt. Barbara Wittmer.
Die Basler Zeitung gehöre ihm nicht, das sagte Christoph Blocher bereits verschiedentlich und er wiederholte diese Aussage in der neuesten Ausgabe seiner wöchentlichen Gesprächssendung bei Tele Blocher.
Nein, das gehört nicht mir.
Sind Sie direkt oder indirekt rein?
Finanziell nicht.
Finanziell nicht?
Nein, aber ich habe Einfluss bei der Basler Zeitung, ist ja klar.
Mit seinem Nachsatz bestätigt der SVP-Politiker erstmals, dass er halt doch mitredet bei der Basler Zeitung. Wie genau sein Engagement aussieht, dazu rückt er keine weiteren Details raus. Die Details kennen nun offenbar die Zeitungen Tagesanzeiger und Bund. Sie schreiben, Blocher habe ein kompliziertes Finanzierungskonstrukt aufgebaut. So könne er bei der BAZ mitentscheiden, ohne als Besitzer aufzutauchen. Fakt ist, als Besitzer gilt Moritz Sutter. Der Gründer der ehemaligen Fluggesellschaft Crossair hat die Basler Zeitung vor einem Jahr gekauft. Offiziell für nur 1 Million Franken. Dabei hatten die Vorbesitzer noch 70 Millionen für die BAZ und die dazugehörige Druckerei bezahlt und zudem Schulden in der Grössenordnung von 100 Millionen Franken übernommen. Inzwischen wird immer klarer, die 1 Million ist nur die halbe Wahrheit. Nach diversen Indiskretionen kommen allmählich weitere Einzelheiten des Deals ans Licht. Laut Zeitungsberichten operieren bei der BAZ nämlich Strohmänner. Einer sei Moritz Sutter, ein zweiter, nicht minder prominent, sei der ehemalige UBS-Chef Marcel Ospel. Er soll Sutter ein Darlehen über 70 Millionen Franken gewährt haben. Für dieses Darlehen bürge Rahel Blocher. Die jüngste Blocher-Tochter leitet das Beratungsunternehmen und Investitionsvehikel Robinvest. Ihr Vater amtet als Verwaltungsratspräsident. Mit einer Vertragsklausel soll sich Moritz Sutter verpflichtet haben, seine Aktien an diese Firma zurückzugeben, wenn Blochers dies verlangten. Das heißt so viel wie, Robinvest hat das Sagen bei der BAZ. Und weil das Kapital hinter der Blocher-Firma ursprünglich vom schwerreichen Vater stammt, tönt es aus heutiger Sicht spitzfindig, wenn dieser argumentiert, die Basler Zeitung gehöre ihm nicht. Klärendes war aber heute nicht in Erfahrung zu bringen. Christoph Blocher mochte am Rande der SVP-Delegiertenversammlung keinen Kommentar abgeben.
No comment, no comment, no comment, no comment, no comment, no comment.
Auch Rahel Blocher wollte sich nicht äußern und ebenso wenig Moritz Sutter. Inzwischen verdichten sich die Hinweise, dass hinter den Kulissen der BAZ ein Seilziehen um die Macht in Gang ist und dass Moritz Sutter fürchtet, auf die Verliererseite zu geraten. Diese Woche hat er nämlich einen Brief verschickt an einstige Abonnenten. Darin schreibt er, er habe jetzt ein Jahr lang mit viel Elan und Energie versucht, die BAZ in eine andere Richtung zu führen. Nun stehe er kurz vor einer wichtigen Entscheidung. Wie diese aussieht, ließ er offen. Vorerst müssen sich Leserschaft, die mehr als 1000 Angestellten, die zur Basler Mediengruppe gehören, und die interessierte Basler Öffentlichkeit weiter gedulden, bis sie offiziell erfahren, wer die wahren Besitzer sind.
Kitsch, Kunst, Ramsch, aber auch Antiquitäten und Wertvolles, alles findet sich an der Weihnachtssammlerbörse in der Messe Zürich, die dieses Jahr zum 36. Mal stattfindet. Mehr als 20.000 Besucherinnen und Besucher, Jäger und Sammler, treffen aufeinander. Ein Familientreffen einer leidenschaftlichen Spezies, die Reportage von Charles Liebherr.
Retonio Breitenmoser beugt sich über die Kühlerhaube, zeigt sein bestes Stück, das Benzinbüchlein. Es gehört zum Fiat, Baujahr 1968. Jeder Liter Benzin, jede Tankfüllung, Kilometerstand, alles hat der Besitzer darin festgehalten. Die Sammleraugen leuchten.
Wenn einer sein ganzes Benzin aufschreibt, dann hat er auch Sorge gehalten zum Auto. Und das ist doch, finde ich, ein gutes Argument.
Der Profisammler und Profiverkäufer wird auch dieses Jahr einen Käufer finden für seinen Fiat inklusive Benzinbüchlein. Letztes Jahr verkaufte er einen Rolls-Royce und einen alten Käfer. Eher nebenbei. In der Hauptsache verkauft Breitenmoser nämlich mechanische Musikinstrumente, weil er sie auch sammelt.
Als junger Bursche habe ich ein Klavier gefunden, das selber spielt. Und dann hat es mich gepackt und dann habe ich angefangen, die Sachen zu sammeln und damit zu handeln.
Breitenmoser hat das Hobby zum Beruf gemacht. 15 bis 20.000 Franken kosten seine Instrumente. Der Fiat etwas mehr. Davon kann er leben. Martin Bieber steht am anderen Ende der riesigen Messehalle. Er verkauft alte Postkarten für ein paar Franken. Bieber hat ein Problem damit. Beim Verkaufen plagen ihn nicht selten Gewissensbisse.
Ja, okay, jetzt habe ich da, um den Umsatz zu retten, habe ich dieses Stück verkauft, aber das hätte ich eigentlich nicht machen sollen. Das gibt's schon.
Martin Bieber ist eben von Herzen Sammler, nicht Verkäufer. So wie fast alle an der Zürcher Weihnachtsbörse. Passioniert und pensioniert.
Ja, natürlich, das sind auch die, die Geld haben, das stimmt, aber es ist nicht nur eine Frage. Also wenn man sich Zeit nimmt, aufmerksam ist, dann findet man eben auch das kleine Objekt, das wenig kostet. Es ist eine Frage der Geduld, des aufmerksamen Schauens, man entdeckt eine Menge.
Alfred Messerle erzählt das, er muss es wissen. Nadelstreifenanzug, zerknittert, weißes Hemd, schwarze Schuhe. Passend zur Hornbrille, die wegen der dicken Brillengläser ganz vorne auf der Nase sitzt. Er ist es, der die Jäger und Sammler seit 36 Jahren zusammentrommelt. So wie Messerle trotzt auch seine Börse dem Lauf der Geschichte, neuen Trends im 21. Jahrhundert, dem Internet, der größten aller Börsen für Sammler.
Trotz dieser ganzen Internetgeschichte, die Leute wollen dann doch irgendwann wieder mal die Objekte in der Hand haben. Sie wollen vielleicht auch mit dem Händler, mit der Händlerin kommunizieren. Man erfährt Neues. Man hat doch immer wieder Freude, sich dann wirklich, wie man so schön auf Deutsch sagt, face to face zu sehen.
Klassischer Weihnachtsschmuck, Lampen, Uhren, Bilder, Möbel, klitzekleines, Ramsch, Zinnsoldaten, Spielzeug. Einmal fein inszeniert, in Vitrinen präsentiert, daneben auf einem Haufen. In Bananenkisten. Der Messeübervater Alfred Messerle sieht sich das alles an, wird grundsätzlich. Er zählt etwas zur besonderen Gattung des Sammlers, zu Geld und Geist.
Die Frage des Geldes ist beim Sammler etwas schwierig. Es kann sein, dass er mal ein Stück verkaufen muss, aber das ist nicht das Normale. Selbst schlechtere Stücke zu verkaufen, um bessere zu erhalten, auch das funktioniert nicht, weil auch schlechte Stücke manchmal eine ganz wunderbare Geschichte haben und in dem Sinn kann er sich davon nicht trennen.
Wahre Dramen spielen sich an der Börse ab. Der ältere Herr da muss sich rechtfertigen gegenüber seiner Partnerin. Er hat gegen ihren Willen zugegriffen. Er kann es nicht lassen.
Ist eine Krankheit, ja.
Eine schlimmer als Krankheit, die ja, heilt schlimmer, man, aber schlimmer. Eine Sucht heilt man fast nicht mehr.
Ja, ja.
Solchen Risiken und Nebenwirkungen sind Sammler eben ausgesetzt. Ist der Virus da, springt er über den Ladentisch zur Verkäuferin.
Selbst wenn Sie Ware genug haben, Sie möchten immer wieder zu noch einem Markt und noch einem Markt und noch etwas finden und kaufen. Das ist genauso das Gleiche, was der Sammler auch macht. Ne?
Jedes Jahr wieder an der Weihnachts- und Sammlerbörse.
Das war das Echo der Zeit. Auch für Sammler und Jäger verantwortlich war Monika Oettli und für die Nachrichten Thomas Fuchs, am Mikrofon Philipp Scholkmann.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.